Demokratie ist nämlich nicht, wie viele Leute denken, dass die Mehrheit sagt, wie es läuft. Also dass dann einfach empathielos oder rücksichtslos, nur weil eine rechnerische Mehrheit von 50,001% da ist, dass dann die Interessen der anderen 49,999% auf einmal gar nichts mehr zählen. Das würde man eine Diktatur der Mehrheit nennen und keine Demokratie. Lange Zeit war da aber ein einigermaßenes Gleichgewicht der Kräfte. Und was wir jetzt sehen, sind halt, dass Manipulationstechniken, kognitive Verzerrungen, emotionale Ansprache, Verzerrungen durch Algorithmen und in einem Maße stattfinden, die nicht mehr von Ethik oder Ähnlichem geleitet sind.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Mirko zu. Ihn bewegt der Zustand der Demokratie und die Art und Weise, wie wir uns eine Meinung bilden und diese vertreten. Wir sprechen über Jura als Wissenschaft des Interessensausgleiches. Über das Gleichgewicht der Kräfte und die Frage, was ist extremistisch? Befinden wir uns schon im Kampf der Kulturen und welche Rolle spielt dabei Idealismus und Pragmatismus? In der zweiten Hälfte reflektieren wir, wie es zu dem Ganzen gekommen ist und was wir jetzt tun können. Es geht um Wirklichkeitskonstruktion und ein Betriebssystem für eine demokratische Kommunikation. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen heute zum Podcast Empathie Schenker, Mirko, und auch an dich. Meine Standardfrage zum Einstieg: Was ist das, was dich bewegt, was dir gerade wichtig ist, mit dem du gerne gehört werden möchtest?
Ich würde mal sagen, meine größte Sorge und gleichzeitig auch das, womit ich mich immer am meisten beschäftige aktuell, ist, jetzt versuche ich das mal mit einfachen Worten und zu abstrakt zu sagen, vordergründig der Zustand der Demokratie. Wobei das, wie gesagt, sehr abstrakt klingt, aber dahinter liegt etwas anderes, nämlich die Art und Weise, wie sich Menschen ihre Meinung bilden und dann auch ihre Meinung vertreten. Ich würde es mal ganz grob so sagen. Und da ist ganz, ganz, ganz viel in Schieflage gekommen. Das hat viel mit Medien zu tun, viel mit Kommunikation zu tun. Und ich beobachte das seit einigen Jahren. Also die Entwicklung auf der einen Seite von digitalen Medien und dann spezifischer noch von sozialen Medien. Da müssen wir noch tiefer einsteigen, weil das ist komplex. Und dann eigentlich beginnend mit Donald Trump ab 2015 und Steve Bannon die Fähigkeit von Menschen, die etwas skrupelloser sind, wie die diese neuen Mechaniken und so weiter ausnutzen. Und das tun die sehr effizient.
Menschen, die ihre Bedürfnisse ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer durchsetzen.
Also das ist sehr gut. Das hebt es vielleicht noch mal auf eine andere Stufe, weil das ist tatsächlich das, was dahinter steht. Also jetzt so generell die Problematik Skrupellosigkeit, wie du sagst, Interessenvertretung oder Interessendurchsetzung zu gewinnen, weil das macht auch das aus, was typisch ist für Trump und was auch typisch ist für die jetzigen Diskussionen der AfD und anderen. Was auch dann ein ganz wichtiges Element zum Thema Demokratie ist. Demokratie ist nämlich nicht, wie viele Leute denken, dass die Mehrheit sagt, wie es läuft. Also, dass dann einfach empathielos oder rücksichtslos, nur weil eine rechnerische Mehrheit von 50,001% da ist, dass dann die Interessen der anderen 49,999% auf einmal gar nichts mehr zählen. Das würde man eine Diktatur der Mehrheit nennen und keine Demokratie.
Also, ich fasse mal kurz zusammen, was ich verstanden habe, was dich bewegt. Also, der Zustand der Demokratie bewegt dich und insbesondere, wie im großen Ganzen miteinander kommuniziert wird und gesprochen wird. Dabei fällt dir insbesondere auf, wie digitale Medien, vor allem soziale Medien, dort einen Impact haben und Einfluss haben. Und dann hast du halt das prägende Beispiel unserer Zeit, Trump, herausgenommen, der quasi dafür steht, für dieses Verhalten, was dich besorgt, was rücksichtslos ist und eigene Interessen in den Vordergrund stellt.
Ja, da ist ja
Ja.
noch mehr drin. Also ich meine, mein Beruf ist seit 30 Jahren, also noch mal ein Stück zurück. Ursprünglich habe ich mal Jura studiert.
Aha.
Staatsexamen. Und was mir in Jura immer gefallen hat, ich glaube, das ist heute die beste Ausbildung, die ein junger Mensch bekommen kann. Sowohl staatsrechtlich, also zu verstehen, was Demokratie sind und wie unser Staat aufgebaut ist,
Ja.
aber vor allem auch, weil Jura alles andere ist als trocken, wie die Leute immer meinen, sondern Jura ist eigentlich die Wissenschaft vom Interessenausgleich. Das sehen sehr wenige Leute so, aber egal ob im Strafrecht, im Staatsrecht, im bürgerlichen Recht oder wie auch immer, es geht immer darum, dass wir in der Gesellschaft jemand haben, der einen vermeintlichen Anspruch gegen jemand anderen hat oder gegen den Staat oder Ansprüche eines anderen abwehren will. Also dass immer eine Frage im Raume steht, wie lösen wir ein Problem oder wie lösen wir einen Interessenkonflikt auf? Ne, der eine sagt, du musst mir 100 Euro zahlen und der andere sagt, stimmt ja gar nicht, es waren nur 50. Ne? Da haben wir jetzt einen typischen Interessenkonflikt. Oder ne, wenn wir auf Salomon zurückgehen, also das kennt ja jeder, die Situation, wo zwei Frauen gesagt haben, das ist mein Kind und Salomon eben das Kind in den Kreis gesetzt hat und beide haben daran gezogen. Eine Frau hat losgelassen und dann hat Salomon als weiser Richter gesagt, okay, du bist die
Die
Mutter
Mutter.
und dir gebe ich das Kind. Und wie gesagt, danach habe ich dann 30 Jahre in der Kommunikation, im Marketing, in der PR gearbeitet, wo es ja auch um Interessenvertretungen gibt. Und für mich war immer der Schritt eigentlich sehr naheliegend, weil auch als Anwalt hat man interessengeleitete Kommunikation. Das heißt also, ich vertrete meine Mandanten gegen einen anderen Interessenvertretung oder gegen die Interessenvertretung des Staatsanwaltes, der eben staatliche Interessen durchdrücken will, also zum Beispiel Strafverfolgung und sowas. Und stelle jetzt einen Sachverhalt als Anwalt rein aus der Perspektive meines Mandanten dar. Also wir gucken beide auf einen Sachverhalt, der von beiden vorgetragen wird. Und der Staatsanwaltschaft und der Verteidiger beurteilen das natürlich aus anderen Perspektiven. Und wie gesagt, in der Kommunikation, im Marketing ist das genauso. Ich als Unternehmen habe natürlich ein Interesse, meine Produkte oder mein Unternehmen möglichst positiv darzustellen und einen Verbraucherschützer vielleicht möglichst negativ. Und lange Zeit war da aber ein einigermaßenes Gleichgewicht der Kräfte. Und was wir jetzt sehen, sind halt, dass Manipulationstechniken, kognitive Verzerrungen, emotionale Ansprache, Verzerrungen durch Algorithmen und in einem Maße stattfinden, die nicht mehr von Ethik oder Ähnlichem geleitet sind. Und das ist ja auch maßgeblich für Trump, der einfach, und das ist dann die sogenannte Verfügbarkeitsbias, also die Verzerrung, dass unser Hirn glaubt, weil wenn wir was ganz, 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 ganz oft hören, ne, das war ja bei der Werbung auch, wird es wahrer. Und Trump wiederholt einfach ein und die gleiche Lüge immer und immer und immer und immer wieder und lügt wie gedruckt. Und blöderweise rückt durch viele andere Mechanismen, die wir auch in Deutschland haben, diese Mechanik immer mehr auch in die Mitte der Bevölkerung, weil wir leider auch die CDU hat sich dieser Mittel teilweise bedient. Und hier darüber liegt eigentlich jetzt eine andere Frage, und das ist die größte Metaebene, wo ich sage, naja, Idealismus versus Pragmatismus. Ein Pragmatiker würde sagen, naja, wenn es schön macht, ne? Also vielleicht kennt ihr noch die Werbung, also zu sagen, naja, so ab und zu ist ja meine Lüge in Ordnung, wenn es halt meinem Zweck dient. Und ein Idealist würde sagen, nein, ich habe Werte. Ich werde nicht lügen. Ich werde auf keinen Fall, also jetzt ein extremer Idealist würde sogar sagen, ich würde lieber sterben, als meine Werte zu verraten. Also die Wahrheit liegt in der Mitte, so weit würde ich auch nicht
Also da
gehen.
sind wir ja eigentlich in dem Haltungsthema, ne? Mit welcher Haltung gehe ich in
Absolut,
die
genau.
Kommunikation und mit welcher Haltung gehe ich ins Miteinander?
Und da haben wir im Moment einen absoluten Clash of Cultures, der ja in den USA noch polarer ist, aber diese Polarität zeichnet sich auch in Deutschland immer weiter ab, dass einfach, und auch das kann man erklären nachher, Da gibt es viele psychologische Elemente, die leider auch in der Diskussion von beiden Parteien nicht so gut geführt werden, weil ich glaube auch nicht, also es, auf der einen Seite ist es so einfach zu sagen, naja, die AfD kann man am besten abwehren, indem man gute Politik macht. Denn die Politik, die in Deutschland gemacht wird, ist gut.
Ja,
Da werden jetzt viele Leute drüber lachen, aber wir
ich
werden es
weiß, was
gleich
du
sehen.
meinst.
Auf der anderen Seite ist es aber auch falsch zu sagen, naja, jeder, der AfD wählt, ist ein Nazi. Also er wählt Nazis, das kann man vielleicht sagen. Oder er wählt Rechtsextremisten, wobei, ob das jetzt Rechts- oder Linksextremisten
Ja.
sind, ist eigentlich egal. Er wählt Extremisten und auch die Einschätzung des Verfassungsschutzes, hier kommt jetzt wieder meine juristische Ausbildung durch,
Ja.
ist eigentlich auch falsch kommuniziert worden, auch durch den Verfassungsschutz selbst. Denn die Tatsache, ob die nun rechts oder sonst wie extremistisch sind, ist egal.
Ja.
Wichtig ist, dass sie extremistisch sind und extremistisch ist per Definition, dass sie Bestrebungen verfolgen, also nicht nur durch Reden, sondern durch Tun,
Ja.
um unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen.
Genau. Sehr spannend. Also ich finde den Punkt, den du gemacht hast, wichtig, von Extremismus an sich zu reden, anstatt von links und rechts, weil letztlich ist es ja eine Gesamtmenge, ne? Weil es darum geht, dass man die freie demokratische Grundordnung ablehnt.
Ja, nicht ablehnt. Ablehnt ist, also aus dem Blick des Verfassungsschutzes, ist das Ablehnen, das fällt unter Meinungsfreiheit.
Okay, aber bekämpfen will, abschaffen will, so, das wäre das Richtige, ne?
Genau. Und deswegen ist auch also auch da muss man sehr stark trennen zwischen dem Gutachten des Verfassungsschutzes und dem Opfergehabe von der AfD
Ja.
und dem Rechtsschutzbedürfnis, weil direkt aus dem Gutachten folgt erstmal noch gar nichts.
Richtig, weil da gibt es ja dann, das ist ja die Einschätzung und dann kann man den Antrag stellen, dass es beim Bundesverfassungsgericht geprüft wird, ne? Und daraus würde ja was folgen
Ein
aus.
Verbotsverfahren, genau.
Genau.
Aber auch da muss man einfach auch wissen, es gibt ja keinen Automatismus. Also, dass der Verfassungsschutz sagt, jemand ist rechtsextrem oder jemand will, hat Machtbestrebungen. Also, so ist die Formulierung im Gesetz, Bundesverfassungsschutzgesetz, Paragraph 3, dass jemand Bestrebungen unternimmt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen. Und da gibt es dann keinen Automatismus, dass denn aufgrund dieser Einschätzung schon die Partei verboten wird. Auch das muss man verstehen, weil nur als Partei kann das ja abgeschafft werden. Also eventuell noch als paramilitärische Gruppe oder sowas, dass man einen Putsch macht. Aber wir wissen ja auch von vor 100 Jahren, dass man auch mit demokratischen Mitteln als Partei, wenn man gewählt wird, oder siehe Trump,
Ja.
durchaus auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen kann.
Ja.
Aber das geht erst auf Antrag. Also es hat die Rechtsordnung bewusst so gemacht, dass eben kein Automatismus da ist. Und dieser Antrag ist sogar so, dass es gibt nur drei Instanzen, die diesen Antrag stellen können: die Bundesregierung, der Bundestag und der Bundesrat.
Ja.
Und im Bundestag und im Bundesrat muss es sogar eine Zweidrittelmehrheit geben.
Also das
Also
heißt,
das sind echt hohe Hürden.
also genau, ja.
Da kann nicht jeder einfach kommen.
Um diesen Antrag zu stellen, ja, das ist richtig, genau.
Aber wie gesagt, wir sind ja eigentlich bei dem Thema dahinter, nämlich wie Kommunikation funktioniert. Darum geht es ja eigentlich, wie
Genau,
Kommunikation funktioniert in der heutigen
was
Welt
läuft da eigentlich?
und wie dann Meinungsbildung funktioniert und
Ja.
eigentlich auch die Frage nach der Bedeutung der Meinung.
Ja.
Und also auf der einen Seite, welche Bedeutung hat eine Meinung im, wie soll ich mal sagen, in unserer Wahrnehmung? Oder generell, also welche Rolle spielt eine, wozu ist eine Meinung wichtig?
Ja.
Generell, also jetzt mal rein nur psychologisch, kognitiv etc. pp. Und dann auch, was bedeutet uns unsere Meinung? Weil für manche Leute ist die eigene Meinung einfach das Heiligste, was es gibt. Und wenn ich eine Meinung habe, dann ist das die Wahrheit.
Ja, weil ich mich damit identifiziere, ne? Und dann, wenn
Genau.
meine Meinung in Frage gestellt wird, werde ich als Person in Frage gestellt. Dann wird es kritisch.
Richtig. Obwohl viele Leute nicht mal viel Arbeit investieren,
Ja.
um sich diese Meinung überhaupt zu bilden.
Richtig, genau.
Eine Meinung zu bilden, finde ich immer sehr viel wichtiger, als eine Meinung zu haben.
Ja, genau. Ja, okay. Das heißt, also das, was du jetzt so ein bisschen beschrieben hast, ist quasi eigentlich nur das, was wir sehen und was sichtbar ist. Und dein Thema, was dich dahinterliegend bewegt, ist, wie kommunizieren wir eigentlich gerade? Warum kommunizieren manche Leute so, wie sie kommunizieren? Was macht das mit unserer Demokratie und unserem Miteinander? Und welche Rolle spielen dabei Social Media? Und jetzt ist ja eine Frage, die bei mir kommt, ist, Warum ist dir das wichtig? Warum bewegt dich das, dass du dich damit beschäftigst? Okay, ich habe gehört, du bist Jurist. Juristen beschäftigen sich natürlich mit der Rechtspflege und mit unserem Staatswesen. Und du hast gesagt, hast dann auch Kommunikation, Marketingkommunikation gemacht. Also das heißt, dir ist bewusst, warum manche Leute wie kommunizieren. Dir fallen Muster auf, dir fallen Intentionen auf. Und das Ganze macht was mit dir. Und da ist ja, was ist
Man
die.
muss jetzt ein bisschen auch Ursache und Wirkung darf man nicht verwechseln oder auch das Worum und das Wozu. Das sind jetzt andere Ausdrücke für Ursache und Wirkung oder Intention. Also einmal, ich will noch ein bisschen ergänzen, ich habe weniger Marketing Kommunikation gemacht als mehr Unternehmenskommunikation, weil immer nur verkaufen war mir zu doof. Als einziges Wozu, also was ist der Zweck der Kommunikation, nämlich irgendwie Leute zu verkaufen, wie gesagt, das Leuten um was anzudrehen oder sonst irgendwas, sondern es ging mir immer um komplexere Dinge. Es ist ja nicht so, dass mich das interessiert, weil ich Jurist geworden bin oder weil ich Jurist war oder Kommunikationsprofi. Möglicherweise ist es ja andersrum, dass ich Jurist und Kommunikationsprofi geworden bin, weil mich das interessiert. Deswegen darf man Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Und ich kann mich erinnern, ich kann ja nur auch vermuten, ich habe hier noch keine, ich habe da noch nicht sehr lange auf der Liege gelegen und habe das genau untersucht. Also was mich schon ganz früh, ich kann mich erinnern, da war ich noch ein kleines Kind, sehr stark interessiert hat, das ganze Thema, wo ich heute Namen dazu habe, und das ist Konstruktivismus oder Wirklichkeitskonstruktion.
Watzlawick.
Genau. Und also wie wir wissen, geht es ja Richtung sogar der subatomaren Physik, also Heisenberg und Schrödingers Katze und so weiter. Also, das mich interessiert hat, also ich wollte mal eine Brille bauen, wo ich dann auf den Knopf drücke und dann die Welt so sehen kann, wie du sie siehst.
Okay,
Also, das ist ja eigentlich Empathie pur.
dass du quasi den
Oder?
Perspektivwechsel machen kannst und alles
Richtig.
spürst und auch erlebst, wie ich die Welt wahrnehme.
Genau. Und weil mir schon früher klar war, dass das ein fundamentales Erleben ist, also sowohl auf der tatsächlich faktischen Ebene, wir denken immer, wir hätten die Möglichkeit, also das ist ja auch ein sehr philosophisches Thema, wir hätten die Möglichkeit, die Welt zu sehen, wie die ist. Das nennt man in der aristotelischen oder sokratischen Philosophie Noema, also das, was wir sehen. Und selbst das ist ja schon deutlich unterschieden. Also wenn wir einfach nur mal sehen, wie eine Biene oder die Welt hört oder wie ein Hund die Welt riecht im Gegensatz zu uns, die ein ganz anderes oder ein viel größeres Spektrum an Licht überhaupt wahrnehmen können und deswegen rein auf der physischen Ebene die Welt schon mal anders sehen. Oder Menschen, die rot-grün blind sind oder Menschen, die blind sind oder taub oder sonst wie eingeschränkt, die nehmen ja rein auf der rein physischen Ebene die Welt schon mal anders wahr. Abgesehen davon, und das kommt jetzt noch dazu, dass wir auch eine selektive Wahrnehmung haben, dass egal wo wir hingucken, wir haben ja immer 1 Million Möglichkeiten, auf Details zu achten. Also laufen wir jetzt durch einen Park und sehen besonders viel Ausländer oder sehen besonders viel Bäume oder sehen besonders viel Blumen oder besonders viel schöne Frauen.
Es kommt darauf an, was wir wahrnehmen und worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und die ist halt ja auch limitiert, ne? Unsere Kapazität der Arbeitsspeicher.
Ja, also muss man auch, wenn man jetzt über Daniel Kahneman sprechen, schnelles Denken, langsames Denken, dann ist unser, und da ist jetzt die zweite Stufe sozusagen, dass, also Kahneman spricht von dem ersten System, was eine Verarbeitungsgeschwindigkeit, ich müsste jetzt lügen, aber ich meine von 11,5 Millionen Bit in der Sekunde hat. Und das ist auch das limbische System, das ist alles, was an Sinneswahrnehmung auch da ist, also auch Kälte oder Wärme zu spüren. Noch bevor es uns überhaupt ins Bewusstsein dringt. Also unsere Sensoren sind ja die ganze Zeit an, aber erst wenn etwas ungewöhnlich ist, dann dringt es in unser Bewusstsein, um dann quasi, das ist so ein, wie so ein Automatismus, der im Hintergrund läuft. Und nur wenn etwas Ungewöhnliches ist, kommt quasi eine Alarmlampe und sagt, hey, guck da mal hin, weil dann musst du eventuell irgendwas tun.
Und das ist ja genau das, was du angesprochen hast, wo ja auch Social Media drauf und die Algorithmen drauf zielen, ne, um uns so zu aktivieren. Und dann kann ja auch ganz
Ja.
schnell durch den Algorithmus, wenn dir ein bestimmter Stream erzeugt wird, eine
Genau, aber das ist noch
Wahrnehmungsrealität
die
entstehen.
Noema-Ebene. Das ist noch die allererste Ebene. Das heißt also, durch Social Media wird das eben extrem verstärkt. Da will ich aber gleich kommen. Also ich nenne das NaNNA Loop. Da kann ich gleich erklären. NaNNA ist das
Nack,
Akronym für Noema. Der
nack.
zweite Punkt ist der Affekt, dass wir dann emotional darauf unwillkürlich reagieren. Erst in der dritten Stufe kommt unsere Kognition. Auch das ist sehr interessant. dass Leute sagen, dass das, worauf wir so stolz sind, also unser Verstand, unsere Meinung und so weiter, manche Leute bezeichnen den als Postrationalisierungsmaschine.
Also im Nachhinein sich das erklären.
Genau, im Gehirn ist das der Gegensatz, das ist der Neokortex, der präfrontale Kortex, der Frontlappen sozusagen, mit dem wir denken. Man kann das unterscheiden, das sagt auch Kahneman sehr schön, dass wenn ich jetzt frage, was ist 13 mal 85, dann wird bei dir der präfrontale Kortex aktiviert. Oder auch nicht, dass du sagst, ich habe keinen Bock darüber nachzudenken. Aber dieses, ich habe keinen Bock darüber nachzudenken, ist auch Ausdruck davon, weil der Einsatz des präfrontalen Kortex kostet wahnsinnig viel Energie. Und wir wollen das vermeiden. Und unser limbisches System, also wenn ich dich frage, 2 mal 2, das ist 4, das ist fest verdrahtet, da musst du nicht nachdenken. Das sind biochemische Algorithmen, die wir auch haben, die hunderttausende Jahre alt sind. Also wenn hier ein Säbelzahntiger vor dir steht oder noch schlimmer für manche Leute eine kleine Spinne, dann sollst du nicht erst ausrechnen, was 57 mal 38 und Taschenrechner zücken, sondern du sollst sofort reagieren. Unmittelbar, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken. Das sind fest verdrahtete Reaktionsmuster.
Das ist wie Drillausbildung.
Genau, jetzt kommen wir, die sind hunderttausend Jahre alt und die sind ganz eng verknüpft mit Wut, mit Empörung, mit Angst.
Genau,
Das
mit den
sind
Emotionen.
die, die ein unmittelbares Handeln
Genau.
erfordern. Und da sind wir jetzt wieder bei Trump und Bannon und so weiter. Die schaffen es halt durch ständige Überlastung und auch Überforderung. Also je mehr wir auch kognitiv überfordert sind, je mehr wir unzufrieden sind, desto mehr reagieren wir über unser erstes System, also das limbische System. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Maren Unser sagt, Angst macht uns dümmer. Also wirklich. Also die Intelligenz sitzt im, sagen wir mal, die kognitive Intelligenz, ne? Also die wissenschaftliche Intelligenz, die sitzt in der präfrontalen Kortex und der nimmt einfach ab in der Leistung. Das Gehirn zieht Leistungsfähigkeit auf das limbische System weg vom präfrontalen Kortex. Und jetzt, also damit beschäftige ich mich im Moment, was können wir dagegen tun? Was auch stattfindet, ist eine sogenannte kognitive Dissonanz, was für uns Menschen
Schwer
unbewusst
aushaltbar ist.
ganz schwer zu ertragen ist. Also eine Dissonanz heißt Missklang sozusagen und
Ja.
kognitives vom Denken her.
Also
Wenn
quasi
also
ein
unser Gefühl,
Widerspruch von zwei
genau,
Dingen.
wenn unser gefühltes Erleben mit einer rationalen Erklärung im Widerspruch steht, dann gibt es ganz grob gesagt mal drei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Also manche Menschen, da gewinnt die Kognition, also die versuchen dann, also die glauben dann die wissenschaftlichen Erkenntnisse und sagen, na, dann muss ich mich halt irren. Andere Leute sagen, nee, ich fühle das ja so, deswegen muss die Erklärung ja falsch sein. Und die dritten Leute halten diesen Widerspruch aus. Und das, was wir im Moment erleben, ist auch durch die zunehmende mentale Erschöpfung, dass viele Leute eben dann sagen, naja, dann suche ich halt mir, und jetzt kommt wieder Internet und Digitales dazu, die passende Erklärung. Und die passende Erklärung wird halt jetzt von AfD und Co. angeboten.
Serviert, genau.
Und
Jetzt,
deswegen
genau.
glauben sie es, auch wenn es wissenschaftlich und kognitiv und logisch ein völliger Blödsinn oder sein sollte. Ich will nicht jetzt pauschal sagen, dass es das ist.
Und dann frage ich die Leute immer, du erzählst mir immer, in Deutschland läuft alles schlecht. Die Leute sagen zu mir, ja, wenn die jetzt in die Regierung kommen würden, dann wird in Deutschland alles besser werden und sonst geht es den Bach runter. Und dann frage ich, okay, ich höre von dir, du bist unzufrieden. Kannst du mir sagen, womit du unzufrieden bist? Da kommt schon ganz wenig. Da kommt ein bisschen noch was. Aber wenn ich dann sage, was möchtest du denn stattdessen, kommt gar nichts. Ja, und dann
Ja,
merke
es
ich.
gibt, ich rufe es mal parallel auf. Da können wir vielleicht sogar mal die Seite weitergeben. So, es gibt einen Regierungsbericht zur Lebensqualität in Deutschland. Die Webseite ist gut-leben-in-deutschland.de. Also gutlebenindeutschland.de, jeweils mit Bindestrich
Aha, habe
dazwischen.
ich gefunden, ja.
Und da geh mal oben dann auf die Indikatoren. So, also da haben die, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind, ich glaube 46 verschiedene Indikatoren hergenommen. In den Kategorien gut gesund durchs Leben, gut arbeiten und gerecht teilhaben, Bildungschancen für alle, Zeit haben für Familie und Beruf und so weiter. Wo die jetzt seit 1990 oder wie auch immer, also die letzten 30 Jahre teilweise, 40 Jahre, quasi jetzt Charts geben, wie sich da die Beurteilung geändert hat. Und da sieht man, es gibt einen Lebenserwartungsindex, der war 1999 bei 74 Jahren, der liegt jetzt bei 81 Jahren.
Ja.
Die Erwerbstätigenquote, die lag irgendwo bei 67% in 91, bei
Ja.
80% jetzt. Die
Ja.
Arbeitslosenquote lag bei 7,5% in 92, bei 5% jetzt. Also
Ja.
egal, welchen Faktor du hernimmst, der ein gutes Leben ausmacht, die Kinderbetreuungsquote, die lag in 2006 bei 8%, jetzt bei 19%. Und. Die tatsächliche Arbeitszeit, die ist massiv runtergegangen von 60 Stunden auf jetzt 35 oder 40 Stunden. Die Pendeldauer, gut, die ist hochgegangen. Haushaltseinkommen ist alles und so weiter und so weiter. Also nach
Ja.
jedem objektiven Kriterium, da gibt es ja auch dieses Buch, ich glaube, es ist vor 15 Jahren schon erschienen, ich glaube, Factfulness hieß das. Genau, das war der Mediziner Hans Rosling, der hat erforscht, dass es sich genau andersrum verhält. Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie ist.
Genau. Guck mal, was spannend ist, du hast ja gerade, ich bin ja auch auf der Seite jetzt, ne? Gut leben in Deutschland. Und du hast gerade ein paar Charts zitiert und ich habe jetzt hier auch immer eine rausgesucht, die finde ich spannend, weil das passt zu unserem Thema. Sicher und frei leben, Hasskriminalität und politisch motivierte Straftaten. Die sind von 2001, da gab es, und dann gab es, müsste hier ungefähr 17 gewesen sein, ein Peak auf 8.100 und jetzt sind wir. Bei 2018 ist die letzte Zahl. Da ist ja was, ein bisschen was gestiegen. Ich klicke das mal an, vielleicht gibt es da auch aktuelle Daten. Nee, das wäre ja interessant, jetzt 7 Jahre später, wie der Trend weitergegangen ist, weil hier hat man schon gesehen, dass der Trend steigt.
Ja, der ist 2015 halt besonders hochgegangen.
Wegen der Flüchtlingswelle, ne?
Genau, die Migrationskrise, wie es auch genannt wird, genau.
Dann ist es wieder ein bisschen runtergegangen und wenn man jetzt mal überlegt, wie sich das jetzt. Also mein subjektives Empfinden ist, dass dieses Hassthema gerade in Social Media irgendwie mehr geworden ist, auch wenn ich selber nicht davon betroffen bin. Ja, also, aber meine Wahrnehmung, und jetzt kann man ja alles das, was du schon gerade geschildert hast, gucken, ob das eine Wahrnehmungsverzerrung ist bei mir, habe ich den Eindruck, dass der Ton schon krasser geworden ist.
Ja, du, das ist wirklich schade, das stimmt, das müssen wir dringend mal Bescheid sagen. Also dieses Gutleben in Deutschland ist eigentlich nur sehr schöne, aber du hast
Ja.
recht, meistens endet es bei 2018, 2019. Da
Und
fehlen
hier
wirklich
gibt es sogar was von
die.
2016, wo das endet.
Ja.
Das müssten die mal updaten, weil ich glaube, das wäre jetzt das Relevante, vor allem nach Corona, wie sich das entwickelt hat.
Ja, da hat sich sicherlich viel verändert.
Genau.
Übrigens, nebenbei gesagt, weil du Stichwort sagtest, Corona hat das alles auch, hat die Grundlage erst dafür geschaffen, für viele rechte Narrative und die noch
Ja.
stärker reinzubringen, weil
Ja.
das eben auch zu einer massiven Überforderung und dann verbunden auch mit der ganzen destruktiven
Ja,
Kommunikation.
vor allem verbunden auch mit Isolation und alleine sein. Du hast keine lokale Peer Group mehr gehabt, weil du nicht durftest. Ja, das ist ja das, was als, sag ich mal, Gewalt erlebt wurde, denke ich.
Und die Macht
Also,
auch von Social Media so viel stärker wurde,
ne,
natürlich.
und dadurch gehen dann die Leute in Social Media und suchen dort Anbindung und dann hast du natürlich, wie nennt man das? Schlepper, Nepper, Bauernfänger, ne?
Schlepper, Schlepper, Bauernfänger, genau.
Die da unterwegs sind und die Leute in ihre Kanäle ziehen. Und wenn die dann diese Mechanismen der Psychologie benutzen, um das zu adressieren, was du schon angesprochen hast, entstehen diese Realitäten und es wird immer wiederholt. Es ist dann natürlich, also das ist ja die große Frage. Deswegen ich habe ja während Corona den Podcast hier gestartet, genau aus dem Grund. Ich habe mir die Frage gestellt, verdammte Naht, wenn ich beobachte, dass das mehr und mehr in die Spaltung und ins Gegeneinander geht, wie kann ich denn Social Media nutzen? Weil das ist ja, die Technologie ist ja nicht schlecht an sich, sondern es ist wieder die Haltung, mit der wir sie anwenden, ne? Um ins Miteinander zu kommen und deswegen diese Themen oder den Raum aufzumachen, um über sowas zu reden, wie wir das jetzt machen, oder auch um sich gegenseitig zu verstehen im Miteinander. Also ich habe ja auch immer gerne Leute hier, die genau diese Position oder Meinung vertreten, weil ich sie dann verstehen möchte und versuche dann in Kontakt zu gehen, was manchmal, also ist für mich dann auch Training, wie weit kann ich gehen, also wie weit bin ich in der Lage, den Raum aufzumachen und da in Kontakt zu gehen, ohne dass es mich selber raushaut, ne? Weil ich getriggert werde, also mit meiner Amygdala. Und du hattest es gerade schon mal angepiekst, dass dich das bewegt. Wenn wir das jetzt festgestellt haben, Ursachen, Wirkung, welche Reihenfolge auch immer, was machen wir denn jetzt damit, ne? Weil die große Sorge ist ja, also das ist das, was mich zum Beispiel auch bewegt, kannst du nur mal einschränken, ob das auch deins ist, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ja, und die Gefahr, die wir sehen, wenn Institutionen in Frage gestellt werden und die Bevölkerung oder Menschen anfangen, an der Glaubwürdigkeit zu zweifeln, weil Opferstrategien oder sowas weitergefahren werden. Jetzt kann man dagegen ankommunizieren. Und ich meine, wenn jetzt KI auch noch um die Ecke kommt und das alles automatisiert wird, da kannst du ganz schön rudern.
Ja, es geht ja noch weiter und das ist jetzt der entscheidende Punkt, auch dass wir das verstehen. Darum habe ich das ja gemacht. Also wenn wir jetzt gesagt haben, wir hatten jetzt drei Schritte, wir haben das, was ich Noema genannt hatte, also dass wir schon mal erkennen, jeder hat, sieht schon mal einen anderen Film, kann
Genau,
man vielleicht sagen.
Opportunismus.
Wir
Und,
sitzen zwar alle im gleichen Kino, oder nur scheinen, also wahrscheinlich nicht mal das, aber jedes Land ist vielleicht ein ähnliches Kino, aber in dem gleichen Kino sitzen wir eher in Kabinen und sehen unterschiedliche Filme.
und deswegen ist ja wichtig zu sagen, hey, lass uns mal drüber unterhalten, was siehst du und was sehe ich, um, ne?
Erstmal überhaupt mal sagen, was siehst du eigentlich?
Genau.
Beschreib doch mal deinen Film, bevor du mir erzählst, was er mit dir macht. Also
Genau.
wie du dazu, was du dazu empfindest. Das ist
Genau.
die zweite Stufe, der Effekt. Die dritte
Ja.
Stufe ist, was du darüber denkst.
Also Wahrnehmung,
Und wir wissen,
Wirkung.
dass die Empfindung eben schneller ist und früher kommt als das
Ja.
darüber Denken.
Ja.
Und das darüber Denken meistens auch prädisponiert ist. Also wie gesagt, dann nur schon mal will dann irgendwie Postrationalisierung. Also ich versuche die Erklärung dafür zu finden, warum das richtig ist, was ich gefühlt habe, weil ich die kognitive Dissonanz nicht aushalten würde.
Ja.
So, was dann noch verstärken kommt, und das ist das, dass irgendwann ein Erleben zu einer narrativen Erzählung führt. Eine
Ja.
narrative Erzählung, im Volksmund würde man vielleicht sagen, ein Vorurteil. Also, ne, die Araber stinken oder Muslime sind alles Messerstecher und oder Kopftuchmädchen und was ich was alles. Und auch diese Narrative können gesteuert werden. Und auch das macht die AfD sehr, sehr, sehr klug, wobei ich nicht weiß, ob das Strategie ist oder einfach Bauernschleue oder sowas,
Ja.
dass sie es schaffen, weltweit, und das sind immer die gleichen Sachen, sich auf ein paar Themen zu konzentrieren und durch ständige Wiederholung,
Ja.
Messerstecher, Kriminalität, Kopftuchmädchen etc.
Ja,
pp.,
ja, ja.
bestimmte Narrative, Geschichten in unserem Kopf zu verankern, das führt dann wieder auch zu weiteren Emotionen. Also dass
Genau.
die Erzählung, dass man in Deutschland nicht mehr auf die Straße gehen kann, die verhärtet sich und deswegen hat man noch mehr Angst.
Ja.
Und das führt dann letztendlich zu einem Paradigma. Und ein Paradigma ist dann ein ganz, ganz fester Glaubenssatz.
Glaube, genau.
Muslime sind nicht passend zu unserer Kultur. Und das ist so hart drin, dass du dagegen argumentieren kannst, wie du willst. Du
Ja, weil
kannst
es
es.
im Brain, genau, und da muss, genau, kenne ich, und dann sage ich immer zu den Leuten, bist du denn schon mal durch die Straße durchgegangen? Ja, ich wohne in so einem Multikulti-Viertel. Wenn du mit so einem, also wenn mit so einem Glaubenssatz würdest du hier, glaube ich, nervös werden, wo ich wohne, ja. Weil da siehst du die ja auch teilweise in Vollverschleierung und so weiter, aber das juckt mich gar nicht. Weil
Naja,
ich.
es ist ein Schwachsinn. Also wenn du dir die Kriminalitätsraten anschaust, Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt.
Ja. Also
Also.
das höre ich ja sogar von Menschen. Ich kenne eine aus Brasilien, die jetzt in Deutschland lebt und die sagt, ey, wisst ihr eigentlich, wie gut ihr es hier habt? Weil ich
Ja,
kann hier durch
also
die,
geh mal nach Rio oder in
ich
die
kann hier durch die
Favelas oder
Straße
in Wien.
gehen, ich kann hier durch die Straße gehen und muss keine Angst haben, dass ich erstochen oder erschossen werde. Ja.
Also es kann schon mal passieren, einmal im Jahr auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja, aber nicht jede
Nur,
Woche oder so jeden Tag.
naja, was heißt mehrmals täglich? Also
Ja.
woanders in jeder anderen Stadt.
Ja, also ich war auch schon mal als Peacemaker in Kenia unterwegs und in Nairobi und da haben wir in einem Hotel direkt am Slum gewohnt, weil wir mit den Menschen im Slum gearbeitet haben. Und dann hatte ich einen Local und der hat gesagt, okay, es ist 10 Uhr, du brauchst noch was vom Laden, wir gehen zusammen raus und ich sag dir, wann wir wo abzubiegen haben oder wegzugehen haben, ja, weil
Ja,
der
natürlich.
konnte das erkennen und ich nicht und der hat schon gesehen, wann mich jemand verfolgt hat, ja.
Ja, selbst Kapstadt und was ich was alles, Südafrika, wirklich in jeder anderen Ecke. Also deswegen auch das, was über die PKS erzählt wird. Und da sind wir jetzt bei dem ganzen Thema Desinformation und so
PKS?
weiter. Also polizeiliche Kriminalstatistik,
Ah,
die
okay.
wird ja immer
Ja.
angeführt.
Ja, ja,
Auch
ja,
da
ja.
gibt es ganz viele dann kognitive Verzerrungen.
Ja.
Und tatsächlich, der Vorteil ist, die dunkle Seite der Macht hat, wie ich es immer nenne, ist, dass sie eben, wie gesagt, auf der einen Seite skrupellos sind, also überhaupt keine ethischen Vorgaben, was erzählen und was nicht. Und weil sie also auch lügen können, was
Ja.
gedruckt wird. Und noch weiter, dass sie natürlich sich zunutze machen, dass sie, es gibt einen, ich habe jetzt den Namen vergessen, wer das gesagt hat, muss ich gleich nochmal recherchieren, aber den Satz kennst du vielleicht. Zu jedem komplexen Problem gibt es eine einfache Lösung. Und die ist falsch.
Genau. Hört sich nach Einstein an, ja.
Nee, es war ein amerikanischer Publizist. Und also deswegen, die einfachste Lösung wird auch am einfachsten angenommen, weil sie halt am wenigsten Arbeit macht, weil es am bequemsten ist. Und die Bild-Zeitung ist ja da, nur das klingt einigermaßen plausibel. Und dann wird gesagt, bild dir deine Meinung. Das sind halt Meinungen vom Krabbeltisch, ne? Die kosten nichts. Also Kosten im Sinne von 1 Euro, meine ich jetzt, das Äquivalent, sich eine Meinung zu bilden, zu kosten, ist ja die Zeit, die ich und den Aufwand, den ich investiere in Recherche und so weiter. Und das sind halt Billigmeinungen.
Also ich habe gerade mal schnell recherchiert. Ist noch eins von Mencken. Für jedes
Ja,
Problem
der
gibt es
Mencken
eine
ist es.
Lösung, die einfach, klar und falsch ist.
H.L. Mencken, der war's.
Ja, der Punkt ist doch der. Also ja, das ist ja schön und gut, wenn wir das bewusst haben oder wenn wir das so denken, nicht? Jetzt ist ja so, dass diese Social Media sind ja die modernen Massenmedien, die ja dann viele Menschen erreichen. Und wenn wir von der Ich-Entwicklungstheorie gehen, dann gibt es halt vielleicht 10% der Menschen, die jetzt mit kognitiver Dissonanz oder mit den Widersprüchen umgehen können und das aushalten, und andere, die nach einfachen Lösungen suchen, was jetzt mal einfach nur als Beobachtung da im Raum ist, die das ja auch dankend annehmen, weil es ihnen mentale Erleichterung gibt, ne?
Ja, klar.
Und das ist natürlich dann für unser Staatswesen, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährlich. Das sieht man ja jetzt in Amerika, ja. Also die Leute sind jetzt von den Maßnahmen betroffen und haben aber vorher das gewählt, was sie jetzt da haben, ja, teilweise.
Ja, viele sagen ja auch, also die ganzen Hardcore sagen ja, und das muss jetzt erstmal schlimmer werden, damit es besser werden kann und so weiter.
Ja, das ist
Also.
ja auch das, was dann Trump sagt, ne? Wir kommen ins Golden Age, wir müssen jetzt nur erstmal durch dieses Tief durch. Haha. So, da habe ich jetzt zwei Fragen, zu die mich bewegen, ne? Wenn ich dir dazu höre. Das erste ist, das betrifft gar nicht so sehr die Leute, die jetzt auf diese narrativen und leichten Lösungen und Antworten andocken, sondern die diese kommunizieren, ne? Also was ist deine Vermutung, warum Menschen das tun und diese Strategie folgen, mit welcher Intention? Und das zweite ist, wenn wir die Intentionen kennen und sagen, oh, das ist aber nicht das, was wir uns wünschen, wie geht man damit um? Was macht man denn?
Also der erste Punkt ist ganz simpel, Macht. Gibt es überhaupt keine Frage. Auch Alice Weidel, die ist ja da auch total geschmeidig. Die will an die Macht, politische Macht haben, ja. Das ist ein reines Machtstreben. Die Inhalte sind denen egal, wobei nicht ganz, weil das ist schon eine totalitäre Macht, die sie anstreben. Weil eine demokratische Macht ist ja eher eine, also ist nicht autoritär, sondern qua Kompetenz. Und wir sehen heute im Moment natürlich ganz viele autoritäre Menschen. Es ist ja auch einfach zu sein, autoritär zu sein. Aber es gibt auch viele Menschen, die wünschen sich auch
Führung.
einen autoritären Führer, weil sie sagen, und das ist ja auch richtig, ne, dieses demokratische Rumgequatsche ist nicht effizient.
Ja. Erfüllt
Ist
nicht
so.
mehr die Bedürfnisse, die Leute haben, und die Hoffnung ist dann, wenn einer entscheidet, dass es in die Richtung geht, die ich mir wünsche. Aber dann kommen wir ja ganz schnell in so eine Logik. Wenn eine Richtung jetzt einfach entschieden wird, dann fangen ja die Leute dann, und das wird ja dann von Autoritäten ausgenutzt, darum zu kämpfen, welche Entscheidung die richtige ist, ne? Na,
Ja,
vereinfacht
aber in
gesagt,
einem
links rum oder
autoritären
rechts rum.
Staat, also wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, 25% Hardcore-Leute hat, die sagen, naja, mir liegt das sogar, weil ich will hier keine Kanaken sehen und keine Neger und also das habe ich jetzt bewusst gesagt, zitierend sozusagen. Ich distanziere mich deutlich von diesem Begriff. Aber die erleben das so und dann, wenn irgendjemand kommt, die AfD ist tatsächlich, das sind die einzigen, die dafür sorgen können, dass es hier keine Araber mehr in Deutschland gibt. Ist so. Weil in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung würden sie hier sein.
Ja, genau, weil Menschenwürde, Gleichheit, ne?
Ja, Freizügigkeit, Europa und, und. Und wenn ich das nicht mag und wenn ich mich durch die bedroht fühle und wenn ich halt meine Traditionen haben will und meine Kultur, natürlich wird durch fremde Menschen auch, gibt es Einflüsse auf die deutsche Kultur. Müssen wir nicht drüber reden, dass wir ja Spaghetti essen und italienische Autos fahren und französischen Wein trinken und was ich was alles. Und
Die Frage, die ich dann gerne stelle, ist, was ist für dich deutsch?
ja, also
Ne?
wie gesagt, die sind denn, da gibt es einen großen Teil, der ist damit okay. Ein anderer Teil der Leute sagt, na, mir ist eigentlich relativ egal, weil mich interessiert, also manche wollen das aktiv, manche sind egal. Und dann gibt es immer noch, lass die dann 30, 40, 50 oder vielleicht sogar 60% sein, die dagegen sind und die sich wehren und wenn die dem nicht folgen, dann wird Gewalt ausgeübt.
Genau.
Und das heißt, haben wir immer in totalitären Staaten. Auch im Faschismus. Also, wo ja Faschismus kommt ja von Fascia. Also, das ist quasi der Führerstab sozusagen, dem andere Leute folgen. Deswegen autoritäre Staaten und Faschismus hat viel miteinander zu tun, aber ist nicht unbedingt das Gleiche.
Ja.
Und da, also wie gesagt, das führt dann zu faschistischen Staaten, die jetzt per se möglicherweise auch nicht schlecht werden, aber die Folgen davon sind schlecht.
Genau. Also ja, wenn dann halt durchgesetzt wird mit Gewalt, ne, und dann wird das ja auch kognitiv legitimiert, du bist dagegen und was dagegen ist, stört und das müssen wir dann durchsetzen und die haben ja dann nicht die ethischen
Du bist der
Grundsätze.
Feind, genau.
Genau. Also du musst halt das Gegenüber erst objektivieren, damit die ethischen, moralischen Widerstände, die wir im Kopf haben, uns es überhaupt ermöglichen, dann den anderen, sag ich jetzt mal, salopp zu erschlagen, ne? Sonst hätten wir, sonst würden wir zögern, weil wir das eigentlich gar nicht machen wollen. Ne? Es sei denn, ich bin jetzt in einer Notlage, wo ich also mein Leben retten muss, ne? Dann sind ja andere Mechanismen wieder am Start. Aber proaktiv,
Also,
ja,
wie gesagt, es
brauche ich
gibt
das
jetzt,
Feindbild.
genau, ich habe einen Plan, daran arbeite ich jetzt auch, widme auch mein Leben jetzt, also ich habe meinen sonstigen Beruf quasi aufgegeben und mache jetzt vollberuflich den Aufbau einer gemeinnützigen GmbH, in die ich auch viel Geld einbringen werde und so weiter. Das wird noch ein bisschen dauern, bis das wirklich operativ läuft. Aber ja, ich habe eine Idee, wie man zumindest was dagegen tun kann. Und ich glaube auch fest daran, an den systemischen Charakter, dass manchmal der eine kleine Tropfen entscheidend sein kann. Manchmal ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein und das andere Mal ist es ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Ja. Und ist das schon spruchreif, dein Plan?
Ja, es wäre jetzt sehr komplex, aber es ist im Grunde genommen, das ist das, was ich ja die ganze Zeit gemacht habe, auch die letzten Jahre. Und ich habe ja sehr große Unternehmen, DAX-Unternehmen beraten, was Kommunikationsmanagement angeht. Und das, was ich gelernt habe, zusammen mit dem, dass ich jetzt eigentlich im Moment ein neues Unternehmen gründe, was drei, also eigentlich vier Stufen hat, kann sie mal kurz nennen. Die unterste Stufe, die nenne ich das Thema Trust, also Democracy
Vertrauen.
Governance. Das heißt also, wir brauchen erstmal eine Legitimierung, um zu kommunizieren, was jetzt alles zu tun hat, Wahrheitsministerium etc. pp. Aber das ist mehr etwas, was im Hintergrund läuft. Aber darauf baut eigentlich das ganze Prinzip auf. Sehr starke ethische Grundlagen, um jetzt nicht in die Falle zu fallen, selber auch wieder gebiased zu sein und dann wieder selber manipulativ
Ja.
zu kommunizieren.
Genau.
Also man kann Manipulation nicht mit Gegenmanipulation
Ja, genau, dann bist du gleich direkt wieder
bekämpfen.
ausgehebelt. Ja.
Genau. Direkt verbunden damit ist das, was ich Democracy Intelligence nenne. Das ist eigentlich angebunden an das Thema auch Business Intelligence. Das ist also meine ganze Erfahrung, was digitale Software und so weiter angeht. Das bedeutet, dass wir sehr datengetrieben über Datenpools, über KI und so weiter versuchen, besser zu verstehen, was in Kommunikation stattfindet, wer was stattfindet, basierend auf dieser Intelligence, dass wir in einem Democracy Strategy und Newsroom sozusagen Content und entwickeln, der anhand von, also jetzt klingt jetzt alles schwierig. Das ist schon ein bisschen fortgeschritten. Aber sozusagen Kommunikationskampagnen entwickeln. Kampagne ist immer ein schwieriges Wort, mit zwei Stoßrichtungen. Auf der einen Seite gegen Desinformation vorzugehen. Also wenn Leute, Trump, Politiker oder auch im sozialen Web, das Einfachste ist, Dinge zu widerlegen, die faktisch falsch sind. Also wo man wirklich sagen kann, es gibt wissenschaftlich fundierte, überprüfbare Zahlen und du hast hier eine falsche Zahl genommen. Das ist das Einfachste, dass man sagt, ja, die Durchschnittstemperatur ist nicht um 0,3 Grad gestiegen in den letzten 30 Jahren, sondern um 1,5 Grad. So, das ist einfach. Gleichzeitig geht es aber darum, auch Narrative zu widerlegen, beziehungsweise zumindest abzumildern. Also wenn jemand wiederholt, immer wieder Dinge erzählt, die letztendlich immer nur ein Narrativ bestätigen,
Ja.
nämlich Muslime sind Messerstecher. So, da ist die Schwierigkeit, dass jeder Einzelfall stimmt. Also die sagen, pass auf, hier hat der Ali mit einem Messer gestochen und hier hat der Mustafa mit einem Messer gestochen und hier hat der Mohammed mit einem Messer gestochen. Dann sind diese Aussagen faktisch richtig. Die kann man nicht widerlegen.
Ja.
Was er aber nicht dazu sagt, ist, guck mal, hier hat Franz Dieter mit dem Messer gesprochen, hier hat Michael mit dem Messer gesprochen, hier hat Steven mit dem Messer gesprochen und so weiter. Also woran man erkennt, Menschen stechen mit Messern.
Richtig.
Und in dem Moment, wo ich immer nur über die Muslime,
Erzeuge ich das Narrativ, ist die Gruppe.
genau, das ist dann das Framing. Und
Ja.
dadurch entsteht eben das Narrativ, oder sie
Genau.
wollen das Narrativ damit stützen,
Ja.
nur Muslime sind das. Das ist aber objektiv wieder falsch.
Richtig.
Wobei jetzt, wenn jemand drin sitzen würde, der dann würde sagen, ja, es wird auch nachgewiesen, der Anteil ist höher, dann sagt man, ja, wenn wir so haben, erster Punkt ist, Menschen sind Messerstecher, zweiter Punkt sind, männliche Menschen sind Messerstecher, dritter Punkt sind, männliche Menschen zwischen 15 und 25 Jahren sind vermehrt Messerstecher. Und vierter Punkt, den man sagen kann, männliche Menschen zwischen 25 und 35 Jahren aus sozial schwachen Gebieten, diese Messerstecher. Und dann sieht man, dass irgendwann auch eventuell Religion oder Herkunft oder sowas eine Rolle spielt. Aber wenn du diese anderen Punkte, die ich gerade genannt habe, vorziehst, also wenn du nur Männer zwischen 25 und 35 Jahren aus vergleichbaren sozialen Beziehungen, dann verteilen sich Religionen und Herkünfte sogar relativ gleich.
Ja, und das ist ja das, wo, wenn man das Beispiel nimmt, was ja vom Narrativ her umgedreht wird, es wird dann die Religion nach ganz vorne gestellt, um dieses Narrativ-Framing zu erzeugen, was dann den anderen 99, wenn man jetzt 100 Menschen nimmt, den anderen 99 dieser Gruppe gar nicht gerecht wird, weil die noch nie ein Messer als Waffe in der Hand hatten, beziehungsweise das gedacht haben, ne?
Genau.
Und das ist ja dann, wo dann gespalten
Also
wird, Gruppen
99
gemacht
dieser
wird.
Gruppe für jetzt Muslimen. Ne?
Genau.
Also ja, es gibt muslimische Messerstecher, das ist richtig.
Ja.
Aber es gibt noch viel, viel, viel mehr, die keine Messerstecher sind.
Genau.
Und genau andersrum gilt, es gibt ganz viele Deutsche, die sind keine Messerstecher, aber es gibt genauso viele Deutsche, die Messerstecher sind.
Ja, genau. Genau. Und dann sind wir bei einfache, klare Lösungen, die falsch sind.
Und
Genau.
das wieder zu erklären und zu verstehen, dass man natürlich jetzt auch sagen kann, na ja, wenn nun mal hauptsächlich Männer zwischen 15 und 25 Jahren nach Deutschland migrieren, dann ist der Anteil an Messerstechern natürlich höher. Also insofern ist das ein Punkt.
Ja.
Und dass man dann sagt, na ja, deswegen sollten wir keine Männer zwischen 25 und 35 Jahren also nicht so viele dieser Leute ins Land lassen. Weil damit holen wir uns ja notwendigerweise auch mehr Messerstecher. Auch das ist richtig. Aber auch das greift wieder ein bisschen zu kurz, weil wir Männer zwischen 15 und 25 Jahren dringend für den Arbeitsmarkt brauchen.
Genau. Ja. Ja, das
Also
wäre dann.
wir können nicht nur alte, weiße Männer nach Deutschland holen.
Ja, und dann sind wir ja beim kurzfristigen und langfristigen Denken, ne?
Genau.
Ja.
Also deswegen, es ist einfach kompliziert
Ja.
und wie gesagt, das ist das, was ich sage, das ist strategische Kommunikation, dass ich mir genau diesen großen Wust angucke und sage, naja, es ist das Zusammenspiel von ganz vielen Einzelfaktoren und man kann jetzt eben nicht punktuell kommunizieren, sondern muss die gesamte Geschichte erzählen
Ja.
und das baue ich im Prinzip auf und das dann aber auch vernetzt mit ganz vielen anderen Leuten, um so, also wir nennen es das Betriebssystem für demokratische Kommunikation. Es gibt wahnsinnig viel, aber im Moment ist es so, dass im Moment sind da draußen, keine Ahnung, 100 Leute, die alle 100 verschiedene Instrumente spielen und auch noch 100 verschiedene Lieder. Die Rechten haben es aber geschafft, ein einziges Lied zu spielen oder zwei. Ne? Also die spielen entweder das Lied Migranten sind scheiße oder die spielen das Lied Remigration raus. Aber also deswegen haben die auch das bessere Lied sozusagen.
Ja.
Die haben nur eine Kakophonie.
Ja. Und wenn das jetzt alles eintritt, was du beschrieben hast, was du planst und dir wünschst, was würde sich dann für dich dadurch erfüllen? Das ist das, wozu du beitragen möchtest.
Naja, verschiedenes. Also wie gesagt, auf der einen Seite ist das ja auch ein systemischer Ansatz. Ich glaube nicht, dass ich alleine die ganze Welt retten kann, aber der kann dazu beitragen, also wie ein Stein, der ins Rollen kommt, dass Dynamik abgeschwächt wird erstmal. Im Moment sehen wir eine Dynamik, die auf Seiten der Rechten ist. Sie werden immer stärker. Und das sehen wir auch beim Fußball. Manchmal kann eine Aktion in einem Fußballspiel das Thema drehen. Also wie gesagt, eventuell das Zünglein an der Waage zu sein, was dazu schafft, dass wir eine andere Dynamik bekommen, dass eben nicht Stück für Stück, Prozentpunkt um Prozentpunkt, die AfD immer weiter wächst, sondern dass jetzt sich der Trend umkehrt und sie irgendwann wieder vielleicht bei 15% sind. oder auch bei 20, aber zumindest nicht den Zulauf haben. Und auf der anderen Seite spüre ich auch eine Selbstwirksamkeit, weil ich sehe im Moment bei ganz vielen Leuten, die, und da neige ich auch oft zu, einfach resignieren, weil sie sagen, wir sind machtlos und wir kommen nicht dagegen an und jedes Gespräch, was wir führen, endet im Desaster, weil die Menschen völlig verbohrt sind. Also ich zitiere jetzt, ich will nicht sagen, dass sie es sind, aber es erscheint schon so, weil tatsächlich Kommunikation und Austausch schwer oder gar nicht möglich. Und ich will dahin kommen zu sagen, hey, es geht doch was. Es ist nicht alles unnütz. Und also wie gesagt, dieses Selbstwirksamkeit, dadurch kann man wieder auch entspannter sein. Sei es auch nur, dass wir Leute, dass wir auch gemeinsam in etwas arbeiten. Also das Unternehmen, was ich da vorhabe, das wird mittelfristig 200 Leute haben, die wir brauchen, um da zu arbeiten und Tausende, Zehntausende möglicherweise in der Bewegung angeschlossen. So ist der Plan. Und ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht.
Ja, A-Team, Hannibal. Ja.
So.
Da könnte ich jetzt ein anderes Thema aufmachen. Da stelle ich mir natürlich die Frage, inwiefern eine Regulierung sinnvoll ist. Ne? Aber das ist ein eigenes Thema.
Nee, die kriegst du ja nicht hin, sage ich ja. Also du kriegst im Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung kriegst du eine Regulierung nur ganz begrenzt hin, weil Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz oder Artikel 5 Absatz 1 erstmal Grundgesetz ist sehr stark. Nämlich jeder darf seine Meinung frei äußern und sich aus allgemein zugänglichen Quellen auch beschaffen. Also deswegen ist es gar nicht die Meinungsfreiheit, es ist die Meinungsäußerungsfreiheit, um genau zu sein. Aber in Absatz 2 steht drin, dieses Recht findet seine Grenzen in den Vorschriften zum Schutz der Ehre, des Jugend und den allgemeinen Vorschriften. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig. Also das ist ganz, ganz eng begrenzt. Also wie gesagt, der allgemeinen Gesetze ist wichtig. Es ist per Grundgesetz verboten, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Und das Grundgesetz, also die Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz, ist eine ganz zentrale Vorschrift unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und wir können nicht hergehen und sagen, naja, weil die AfD unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung angreift, verbieten wir demokratisch zu sein, weil das gegen die freiheitlich-demokratische Unordnung sei. Ich weiß, das ist eigentlich das Poppersche Toleranzparadoxon, aber hier sind wir eindeutig.
Jetzt komme ich mit dem Artikel 18 Grundgesetz. Wer die Freiheit der Meinungsäußerung zum Kampfe gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt dieses Grundrecht. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Also
Richtig.
das heißt, wenn man das prüft, also da ist ja der Schutz des Grundgesetzes verankert, ne? Das ist
Ja,
halt, ne, aber das ist ein eigener juristischer Vorgang, den man da machen muss, ne? Also so,
also
wenn
das hat extrem hohe Hürden.
ja,
Das hat
was ja auch
extrem.
gut ist.
Also das Verfahren, das dauert mehrere Jahre.
Ja, genau.
Genau, da musste schon, also Parteiverbote ist wieder was anderes.
Aber das ja wäre die Feststellung, ob jemand die Artikel des Grundgesetzes missbraucht, ja, und dann die Rechte verwirkt. Das ist ja, wäre ja der Prüfvorgang. Aber das ist ein. Aber vielleicht ist das einfach die Zeit, in der wir jetzt sind mit der neuen Technologie. Die gibt es jetzt 20 Jahre in dieser
Ja,
Form,
wir
sage ich
müssen
mal.
sicherlich umdenken. Aber meine Güte, das ist jetzt auch nicht, darauf will ich auch nicht warten. Und wie gesagt, ich habe etwas, was ich tun kann. Ich glaube, dass wir, also es wird im Moment gesagt, man sollte die AfD nicht verbieten, sondern man sollte ihr politisch begegnen. Ich glaube, wir brauchen drei Säulen. Also wir müssen ihr politisch begegnen, wobei das die schwächste Säule ist. Wir müssen ihr vor allem kommunikativ begegnen. Und wir können ihnen natürlich auch durch ein potenzielles Parteiverbot begegnen.
Ja, und da, also den Antrag kann man aus meiner Sicht ja stellen, weil das ist ja dann ein Prüfvorgang eigentlich. Und wenn, dann hat man Klarheit, egal in welche Richtung das geht, ne? Und es kann ja Effekte
Ja,
haben
da
auf.
sind auch, der muss gut abgewogen werden. Also ich meine,
Ja.
was im Moment stattfindet und da transparent drüber reden und das auch sagen und das auch publik machen und auch die Drohung aufbauen, weil immer noch ein bisschen die Hoffnung ist, dass die AfD dann
Aufräumt.
moderater wird. Also weil sie sagt, sie haben Angst davor, dass sie verboten werden. Und je mehr sie oder je weniger sie sich an Regeln halten, desto größer ist die Gefahr, dass sie auch verboten werden.
Ja.
Deswegen halten sie sich jetzt vielleicht etwas mehr an die Regeln. Dadurch
Ja.
werden sie automatisch auch schwächer und dadurch können wir sie, also allein die Androhung des Verbotsverfahrens wäre gut, weil was wirklich eine Katastrophe wäre, ist, also es gibt eigentlich zwei Fälle, wenn es nicht durchgeht und das ist keineswegs gemachte Sache.
Richtig.
Also angenommen, das
Freilich.
Bundesverfassungsgericht sagt, das war in Ordnung, dann sind wir wirklich gearscht. Und selbst wenn sie es sagt, wird, ist auch noch die Frage, inwieweit die geschwächt werden, weil meine Güte, dann ist die Partei verboten. Weil
Ja,
dann
aber
kommt
die
sofort
Menschen,
die nächste Partei.
ja, die Menschen sind ja da,
Und die
also.
Menschen sind ja, die bleiben ja da. Und die Menschen, die werden dann eigentlich nur noch wütender, weil ihnen ja dann zu Unrecht oder aufgrund eines faschistischen Staates, also das zahlt dann wieder auf eine
Aus
Erzählung.
ihrer Sicht, aus ihrem Narrativ und Glaubenssätzen, ja. Wir könnten jetzt, glaube ich, unendlich weitermachen. Kommen wir mal zum Abschluss. Meine zwei Abschlussfragen sind: Gibt es ein letztes Wort, was du sagen möchtest? Und wie war es für dich hier beim Empathieschenker?
Bleib zuversichtlich, das wäre das Abschlusswort. Konnte mir interessanterweise die Domain hoffnungsstur und zukunftsmutig.de, ich mag diese beiden Worte, hoffnungsstur und zukunftsmutig, also bleibt so, bleibt hoffnungsstur und zukunftsmutig. Und ja, also jetzt die Empathie zu schenken, das war ein schönes Gespräch, muss aber sagen, dass ich des Öfteren auch so schöne Gespräche habe. Also Empathie ist immer schön, aber Gott sei Dank gibt es auch viele Menschen, die auch für Empathie in der Lage sind. Und ich hole mir immer die Empathie. Ist komisch, gell? Kann man Empathie einfordern? Klingt eigentlich
Ja,
widersinnig.
ich glaube schon, man kann einladen zum Zuhören.
Ja, oder vielleicht ist es das auch, dass man spiegelt, je empathischer man selber ist, desto empathischer sind doch andere. Oder,
Ja.
ja. Weil du bist auf jeden Fall ein sehr empathischer Mensch. Das
Danke.
will ich bestätigen.
Gut,
Gut.
dann
Dann vielen
danke ich
herzlichen
dir.
Dank.
Ja, ich danke dir auch und bis dahin.
Bis bald.
Das war Episode 94, Hoffnungsstur und zukunftsmutig über den Zustand der Demokratie. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.